Dieser Podcast wird präsentiert von Bode, Ihrem Energieberater. Beratung, Planung, Fördermittel und Finanzdienstleistungen, alles aus einer Hand. Unter www.bode.ms.
Preußen Privat, der ganz persönliche Preußen-Münster-Podcast mit Joachim Schut und Philipp Böckmann.
Ich bin Philipp Böckmann.
Mein Name ist Joachim Schut und unser Gast heute im Podcast Preußen Privat ist jemand, der schon seit 25 Jahren den schwarz-weiß-grünen Bacillus in sich trägt und das sogar als Mediziner. Unser Gast ist Teamarzt Dr. Cornelius Müller-Renzmann, von allen eigentlich nur Conny genannt. Herzlich willkommen, Conny.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr.
Conny, hast du mehr Sorgenfalten aktuell als sonst? Weil die Situation ist ja bei Preußen Münster gerade sehr, sehr schwierig. Sehr viele Verletzte und um das ein bisschen größer zu fassen, nicht nur bei Preußen Münster, sondern wenn ich sehe zum Beispiel auch beim SSV Ulm, glaube ich, die haben schon 4 Kreuzbandrisse in dieser Saison. Bei Preußen sind es 3. Wie lässt sich sowas erklären? Ist der Fußball einfach zu schnell, zu athletisch geworden oder wie guckt ein Mediziner darauf?
Ja, also das ist eine Frage, die wir uns selber auch natürlich immer wieder stellen. Es gibt diesbezüglich ganz gute UEFA-Studien, die so gezeigt haben, dass zum Beispiel nach Trainerwechseln, wir hatten ja einen Trainerwechsel, die Zahl der Verletzungen steigt. Das ist wirklich nachweisbar, hat unterschiedliche Gründe. Das liegt aber jetzt nicht am Trainer und ich würde auf keinen Fall sagen, dass unser Trainer jetzt verantwortlich ist für eine solche Misere, wie sie jetzt ist, sondern das ist offensichtlich aus der Wechselsituation heraus, Änderung der Beanspruchung, auch natürlich der eine oder andere Spieler, der vielleicht überehrgeizig ist und dann manchmal auch Verletzungen etwas kaschiert, die dann möglicherweise so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden. Also das ist denkbar. Aber wie gesagt, Trainerwechsel spielen eine Rolle. Der Sport ist athletischer geworden, definitiv. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, ist das Athletiktraining, also das heißt also die Prävention, die Vorbeugung, die Möglichkeiten der Vorbeugung sind auch besser geworden. Man geht filigraner an die Athletik ran, man hat mehr technische Möglichkeiten. Wir haben auch viel bessere Möglichkeiten der Trainingssteuerung als früher, sodass letztendlich die Frage von mir nicht so ganz eindeutig beantwortet werden kann. Wenn ich das könnte, wäre ich wahrscheinlich möglicherweise auch ein sehr begehrter Gast in anderen Podcasts. Aber das ist jetzt hier wirklich so, dass ich sagen muss, wir wissen es wirklich nicht ganz genau. Es spielt multifaktoriell einiges die Rolle. Es ist möglicherweise tatsächlich eben Trainerwechsel. Es ist dann die Situation, dass die Anforderungen für einige Spieler jetzt in der zweiten Liga auch wieder höher sind als in der dritten Liga. Das spielt ja auch eine Rolle. Da können wir viele Faktoren anbringen. Aber man kann versuchen, etwas dagegen zu tun mit einer Optimierung der Prävention, da sind wir bei, da arbeiten wir dran. Wir nehmen das sehr, sehr ernst. Ich habe mit Ole noch gesprochen, jetzt vorgestern mit Tim, meinem Mannschaftsarztkollegen. Und wir sind wirklich dabei, dass wir versuchen, alle Stellschrauben zu drehen, um den Zustand zu optimieren.
Wie sehr nehmen dich denn persönlich auch Verletzungen mit?
Ja, die Frage ist, glaube ich, die ist so emotional, die kann ich jetzt gar nicht so richtig ohne Emotionen beantworten, weil es gibt natürlich Verletzungen, die einen mehr mitnehmen, das sage ich ganz ehrlich, das ist jetzt keine Bewertung. Natürlich ein Malik, der sich jetzt das zweite Mal wieder verletzt hat, das stimmt mich natürlich extrem traurig. Aber so eine Verletzung von Scherder zum Beispiel, da habe ich die ersten beiden Kreuzbandrisse mitbekommen und das war damals auch schicksalhaft, der ist beim ersten Mal nicht so ganz optimal operiert worden, hat sich dann sehr schnell wieder verletzt, mal so ein Testspiel, ganz unglücklich. Ich werde das nie vergessen, als ich saß daneben und sah das.
Das war ein Testspiel abends, Freitagabend.
Abends, ganz katastrophal. Und dann saßen wir daneben und ich wusste, es ist passiert und wir wussten beide. Und er selber, glaube ich, auch. Und er hat, ich sah immer in die Augen. Und dann haben wir es aber.
Das war machen lassen. Unter auch Steffen, ne?
Weil ich meine, ja, das war die genau, Zeit damals, genau. Und dann haben wir es dann noch mal wieder neu machen lassen und der hat sich dann wirklich richtig berappelt und ist super wieder zurückgekommen und dass das jetzt passiert ist, tut einem natürlich in der Seele brennt weh, ne? Weil gerade jetzt hat er einen guten Lauf, zweite Liga. Man hätte ihm gegönnt, dass er da jetzt nochmal diese Saison richtig was erreicht, aber das sind Schicksalsschläge und die stimmen uns natürlich alle traurig. Also nicht nur mich, sondern die ganze Abteilung und auch die Physios, und es ist einfach Katastrophe. Ne?
Geht sowas über den professionellen Zugang hinaus, dass du sagst, na klar, dann ruf ihn auch privat mal abends an oder
ja, natürlich. Oder
es geht nicht nur so, dass du ihn anrufst, ich will ja sagen, das und das musst du jetzt machen.
Also wir haben beides. Das
schon mehr.
Beides ist es definitiv so, dass du natürlich immer auch einen Privatbezug hast, weil es einfach, weil man ja auch eine sehr enge Beziehung aufbaut zu einigen Spielern, die man lange schon kennt. Zu anderen auch, aber die man lange kennt, ist ja halt logischerweise so, wenn du 10, 15 Jahre mit einem Menschen zusammenarbeitest, verschiedene Dinge mitgemacht hast, Aufstiege, Abstiege und so, dann bindet das. Ne? Also das heißt ja, ganz klar, wir haben Privatkontakt, wir haben auch jetzt uns geschrieben am Wochenende und so. Ich weiß, dass es ihm ganz gut geht und dass er sich auch ganz wohlfühlt und jetzt wieder bald bei uns aufschlägt und dann geht's voran.
Hm? Der Kopf ist wichtig, ne? In so einer Geschichte.
Ja, da muss man mental erstmal mit umgehen. Diese mentale Stärke ist immens wichtig und das ist natürlich für junge Spieler ein Riesenproblem. Die müssen aufgefangen werden, die brauchen Unterstützung und da ist auch ein Vakuum in der Fußballmedizin, dass wir manchmal eben verkennen, was solche Verletzungen mit Spielern machen. Und dann haben wir natürlich so eine Situation am Anfang, sind alle dabei und sind solidarisch und so. Und dann hast du natürlich die Situation, dass so ein Spieler dann 300, 400, 500 ausfällt und auf einmal wird es vergessen. Und dann hast du das Problem, dass dann Spieler depressiv wird, weil er sieht zwar so gewisse Fortschritte, aber er sieht auch, er kann noch nicht spielen, er kommt nicht weiter. Und in diesen Augenblicken, da ist es total wichtig, sensibel zu reagieren, in unserer Funktion auch, und zu sehen, wenn da Probleme auftauchen. Und dann auch sagen zu können, Jungs, wir holen uns nochmal Support von anderer Ecke. Dann braucht man den Sportpsychologen, der solche Spiele aufbaut, ne, in solchen Situationen. Ja.
Ist es denn auch wichtig in solchen Situationen, dass man auch nach ein paar Monaten versucht, nah bei der Mannschaft zu sein, dass die Mannschaft Signale sendet, du gehörst weiter natürlich zu uns?
Definitiv. Also ich finde, wenn es irgendwie machbar ist und umsetzbar ist, dann gehört ein Spieler immer zum Team und ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, solche Spieler sogar, wenn es irgendwie machbar ist, personell auch sogar mal mitzunehmen in ein Trainingslager, wenn ein Trainingslager da ist. Einfach, um sie mit dabei zu haben und wenn sie weit genug sind, dann auch möglicherweise schon so ein bisschen im Reha-Bereich auf dem Platz arbeiten zu lassen. Die können dann zwar nicht mittrainieren, aber sie sind dabei und sind Bestandteil der Mannschaft und das finde ich immens wichtig.
Ich meine, man sieht das ja bei Antonio Tickwitz, der sich gleich im ersten Spiel verletzt hat. Der ist bei jedem Spiel, kommt er aus Hamburg angefahren, der macht seine Reha in Hamburg, ist immer dabei, will ganz nah dabei sein, ist immer in der Kabine. Der braucht das, glaube ich, ganz, ganz nötig sogar und wird auch gut aufgefangen von der Mannschaft.
Ja, also ich glaube, gerade bei Antonio ist es ja so wahnsinnig irre gewesen. Dann kommt er neu zu uns, dann spielt er mal gerade 10, 15 Minuten und holt er sich schon so eine ernsthafte Verletzung, das Schlimmste, was ihm in seinem Leben so passiert ist. Und dass er jetzt diesen Bezug zur Mannschaft so sucht, das finde ich ganz toll, weil er einfach auch neu in der Mannschaft ist, aber die Mannschaft ihn auch mitnimmt. Also das ist Fußballsport und das macht natürlich auch die Motivation aus für uns, weil das sind so emotionale Augenblicke, die einen wirklich auch Freude machen. Ne?
Warst du mit in Bochum bei dem Spiel zufällig?
Nein.
Hinterher von der Kurve gefeiert worden ist in Bochum, musste er mit der Mannschaft nach vorne treten. Ja. Das war so ein Moment, wo wirklich tatsächlich einige auch ein bisschen Tränen in den Augen
hatten. Ja, das glaube ich, das ist so. Ne? Das sind so emotionale Augenblicke, die machen den Sport auch aus. Das ist ja eben die Motivation für uns alle letztendlich, diese Emotionen. Ne? Mhm.
Du hast ja als Arzt manchmal gute Diagnosen, positive Diagnosen, die du dem Patienten sagst, aber es gibt natürlich auch nicht so prickelnde Diagnosen. Wie bringst du den Menschen das bei? Also relativ zügig oder
wie machst du das? Wir sind eigentlich immer so, dass wir so eine emotionale Ebene haben natürlich und eine unemotional professionelle Ebene. Und in der professionellen Situation ist es so, dass wir im Fußballsport keinerlei Zeit verlieren dürfen. Wir dürfen, also keine Sekunde. Und wir sind da ganz pragmatisch und klar strukturiert und wenn ein Spieler sich verletzt hat, dann ist es unsere Tätigkeit, so schnell wie möglich eine Diagnose heranzuholen und dann diese Diagnose auch sofort kundzutun und dann die ersten Schritte einzuleiten. Das heißt also, das ist ganz unemotional, aber natürlich im Hintergrund spielen immer auch persönliche Gespräche, emotionale Gespräche auch eine Rolle, das ist gar keine Frage. Aber notwendig ist eine schnelle Diagnose und eine schnell eingeleitete Therapie.
Wie ist das, wenn du eine Verletzung auf dem Platz siehst? aus deiner Erfahrung, kannst du schon am Fallen, an der Beobachtung oft sehen, das geht in die Richtung, das geht in die andere Richtung?
Ja, also es ist so, dass es auch tatsächlich, das kriegen die Zuschauer nicht so mit, aber es ist auch ganz lustig, wir tauschen uns dann manchmal während des Laufens schon aus, Physio und ich, und sagen uns, okay, was ist genau passiert, was hast du gesehen, was habe ich gesehen? Und manchmal kommst du auf den Platz und hast es gar nicht gesehen. Das hängt ja immer darauf an, hängt ja davon ab, wo der Trainer auch steht, weil der Trainer, der hüpft ja immer vor der Bank rum, der versperrt dann oft den Blick. Und dann hast du natürlich die Situation, dass du dann denkst, okay, was ist passiert? Du weißt gar nichts. Dann kommt natürlich viel auf den Platz auch erst, Informationen durch den Spieler selber. Aber der Hergang, das ist schon richtig, ist schon sehr, sehr aussagekräftig darüber, zum Beispiel eine Kreuzbandverletzung, wenn du ins X gehst mit dem Knie und so, das siehst du ja dann. Und dann hast du schon so eine gewisse Situation im Kopf und denkst schon, okay, ja. Mh. Und manchmal ist es dann auf dem Platz auch erst, aber man muss mal sehen. Mh.
Wenn ich jetzt auf dich persönlich mal komme oder sowas, du hast vielleicht, wenn man so von Fankreisen spricht, einen einzigen Makel, das ist scherzhaft genannt. Du bist in Bielefeld geboren, bist kein Münsteraner.
Ja.
Wie kommt man als gebürtiger Bielefelder nach Münster und hängt sein Herz dann für über 25 Jahre am Preußen Münster?
Ja, das war scherzhaft gemeint. Ja, natürlich. Ja, also es ist wirklich so, das darf ich jetzt vielleicht sagen, ohne dass ich jetzt verflucht werde, aber ich bin tatsächlich früher auch als Jugendlicher und als Kind eigentlich schon auf der Alm gewesen, als die Alm noch wirklich Alm war, ne? Also mit Stahlrohrtribünen und so. Und habe dann auch Schwarz-Weiß-Blau angehabt und das war für mich auch damals wirklich sehr, sehr schön. Und ich bin dann zum Studium nach Münster gekommen und habe mich so ein bisschen in Münster verliebt, in die Stadt, und bin dann auch, durfte dann Gott sei Dank auch hier bleiben und bin dann über den Basketball, dann über Umwege, damals durch Stefan Grädler, der mich damals als Trainer sozusagen rübergeholt hat, bin ich dann zu Preußen Münster gekommen, eigentlich erst fast ein bisschen unemotional. Gar nicht unbedingt so als Fan von Preußen Münster, natürlich immer auch die Situation beobachtend, Profisport und so war ja immer interessant, und bin dann so reingewachsen. Und wenn man dann einmal erstmal dabei ist, da muss man sagen, da ist das so eine Familie, so eine schwarz-weiß-grüne Familie, ne? Und dann lernt man so viele Menschen kennen, das Drumherum und wie viele Menschen hier auch ehrenamtlich tätig sind, die einfach enthusiastisch irgendwie ihren Kram machen, ne? Und wie dieser Verein auch irgendwo ein produktiver Bestandteil dieser Stadt ist, so, ne? Das hat mich schon mitgenommen, im positiven Sinne. Und dann wächst man da rein und ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen ohne. Also für mich ist das ein Lebensabschnitt, 15 Jahre, den ich niemals missen möchte.
Als du angefangen hast damals, hast du mit 25 Jahren gerechnet oder hast du gesagt, ja, ich mache das mal ein, zwei Jahre, wie man häufig so macht, auch bei Jobs, oh, ich wechsle den Job, jetzt probiere ich das mal aus und plötzlich bleibst du hängen und bleibst auch gerne hängen.
Also ich kann das gar nicht genau sagen. Ich habe da, glaube ich, überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Ich war damals ganz froh und hatte Spaß dran gehabt. Da war ich ja noch sehr jung als Arzt und habe dann Freude an der Sache gehabt, ne, an der Materie auch. Und das andere Emotionale, das kam sekundär dann. Und dass das jetzt so lange geworden ist, das kommt mir im Nachgang gar nicht so lange vor, ehrlich gesagt. Das ist jetzt eigentlich auch irgendwie ein Zufall. Aber es kommt eben auch dadurch zustande, dass man immer wieder so positiv auch bestärkt wird. Nicht nur negativ, es gibt viele negative Seiten, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber es gibt auch ganz viele positive Seiten. Menschen, die du kennenlernst, die einen mitnehmen, und das ist ja so, wenn du 25 Jahre dabei bist, dann hast du auch so eine Fußballfamilie, ne? Dann kommst du in irgendwelche Stadien rein, dann siehst du den, man grüßt den, und das ist unglaublich schön, also ich möchte das nicht missen.
Das war eine richtige Blase, dieser Fußball
auch. Ja, unglaublich, also ich bin ja auch so beim DFB auch noch tätig, das heißt, da gibt es so Überschneidungen im DFB und dann sieht man hier jemanden oder da jemanden, und das ist einfach, das ist eine wirklich eine große, in Anführungsstrichen, Familie. Man sieht es ja auch in den Katakomben der Stadien, wie die Spieler der gegnerischen Mannschaften sich umarmen und sich begrüßen, weil sie sich schon viele Jahre kennen aus irgendwelchen anderen Vereinen. Das ist einfach so, ne? Das macht Fußball auch aus. Also das finde ich sagenhaft, ja.
Du hast gerade schon ein Stichwort noch gesagt, DFB. Du hast, glaube ich, auch eine Fußballzusatzausbildung, wie man das auch nennt, Fußballmedizin vom DFB, und bist auch Arzt der Juniorennationalmannschaft oder der U17 warst du? Oder
ja, wir haben ja ein Rotationsverfahren in meinem DFB. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen U17, weil wir wechseln sozusagen mit den Mannschaften. Ich bin jetzt momentan bei der U16 mit, aber nächstes Jahr wieder U17, weil ich gehe mit der Mannschaft mit. Mhm. Und so richtig, da bin ich tätig, und wir haben da alle eine Zusatzausbildung. Das ist die DFB Fußballmedizin, aber auch die FIFA. Es gibt ein FIFA-Diplom auf Medicine. Das heißt, auch das FIFA-Diplom muss man machen, um dann auch international Fußball begleiten zu dürfen.
Hast du in diesen Junioren-Nationalmannschaften Jungs gesehen, die jetzt heute in der Bundesliga sonst was groß auftreten, wo du sagst, die haben es geschafft?
Ja,
ich meine mal gehört zu haben, dass du Moukoko auch mal mit zu tun hattest.
Muki auch, ja. Muki habe ich jetzt ein bisschen aus dem Auge verloren, aber wenn ich zum Beispiel sehr, sehr, mit dem ich viel zu tun hatte und der mir wahnsinnig viel Freude macht, ist Johnny Burkhardt. Johnny ist auch bei U21 gewesen bei uns und auch in der Jugend und das war ein super Typ, ja. Also es gibt immer welche, ja. Das ist das, was ich meinte mit der Fußballfamilie, ne? Mal hier, jemand da, jemand, das ist immer wieder schön. Ja. Mhm.
Vor 5 Jahren, da hätte das ja schon fast geendet mit Preußen Münster und dir. Hatte den Ausschlag gegeben, dass du doch weitergemacht hast, wenn man fragen darf?
Ja, das hatte mehrere Gründe. Ich muss also vielleicht erstmal auch mal neutral sagen, und das kann ich auch ganz ehrlich sagen, das habe ich aber auch vor 1-2 Jahren schon gesagt. Im Grunde ist das, was damals gelaufen ist, auch eine Teilschuld meinerseits, ganz klar. Wir hatten ja damals ein bisschen Stress, also Sascha
und ich. Es ging um das Verhältnis zwischen Trainer Hildmann
und Genau. Also Sascha Hildmann und ich hatten ja ein bisschen Stress. Er hatte eine gewisse Ansicht, wie man Spieler behandeln sollte und wie man damit umgehen sollte. Und die war schon sehr autoritär und das war für einen Mannschaftsrat eigentlich nicht erträglich, weil damit wird dir die Kompetenz genommen sozusagen. Und ich glaube, dass er es heute wahrscheinlich auch anders machen würde. Dann kam damals noch hinzu, dass unser Sportdirektor Peter war relativ neu und kannte so die Situationen auch nicht, wie sie im Verein sind, und hat dann letztendlich natürlich den Trainer auch so ein bisschen unterstützt. Und das war dann eine Front, die dann aufgestellt worden ist. Ich werde das nie vergessen, war hier oben auch in den Logen. Und das war für mich damals frappierend, weil das sehr überraschend kam. Und dann habe ich dann tatsächlich zugegebenermaßen überemotional eine Entscheidung getroffen, die fast über Nacht dann entschieden wurde. Meinerseits, ich dachte, das kann ich nicht mehr mitmachen, das mache ich ja nicht mehr. Und habe dann in Einsamkeit diese Entscheidung getroffen. Im Nachgang würde ich heute sagen, das war zu emotional, vielleicht auch nicht ganz erwachsen von mir, sondern das hätte ich besser machen können, diplomatischer. Da muss man im Fußball eben auch manchmal ein bisschen zurückstecken. Das ist, glaube ich, in allen Bereichen des Fußballs so. Und darum wäre es wahrscheinlich auch Stand heute nicht zu dem gekommen, wie es damals war. Und um die Frage zu beantworten jetzt, wie kam es dazu, dass dann wieder, es war dann so, dass ich da ein Jahr so ein bisschen trotzdem im Background tätig war, weil dann Vakuum war, und dann bin ich auch irgendwie immer mitgefahren, aber durfte nie in die Kabine und so.
Was war irgendwie Hygieneschutzbeauftragter?
Das war auch noch zu Corona-Zeiten, ja. Noch, und dann kam noch die Situation, dass ich dann so ein bisschen mitgefahren bin, da war ja Regionalliga dann noch mal, und dann bin ich dann irgendwo auf jeden Plätzen gewesen, musste dann aber auch zum Beispiel Spritzen geben im Bus oder sowas, weil ich in die Kabine nicht rein durfte, waren ganz wilde Geschichten. Da haben wir hinten auf dem Bus hat dann das Spiel angelegen. Das war ja eigentlich letztendlich so anekdotisch, aber das hat dann dazu geführt, dass dann auch der Sportdirektor Peter damals gesagt hat, ey, pass auf, so geht das nicht. Ne? Also so kann ich das hier nicht ertragen. Also wir brauchen dich auf der einen Seite, aber so nicht. Also wir müssen irgendwie Frieden herstellen. Und da haben wir uns dann wirklich auch zusammengesetzt, und da war Sascha aber auch wirklich fair, so muss man auch sagen. Ne? Also wir haben eigentlich, glaube ich, auch, dass Sascha und ich uns hinterher recht gut verstanden haben.
Das hätte ich jetzt gefragt. Ihr habt euch irgendwo wieder...
Ja, irgendwie. Und wenn das nicht passiert wäre, wäre es wahrscheinlich auch viel besser gelaufen mit uns. Aber so war das damals. So ist das manchmal im Fußball. Und dann passieren auch solche Sachen. Aber letztendlich hat sich das dann wieder neutralisiert. Und Peter hat das dann damals ganz gut aufgefangen. Und er hat dann auch ehrlicherweise gesagt, das fand ich ganz groß von ihm, sagte, weißt du, wenn ich heute nochmal anfangen würde, jetzt hier bei Preußen Münster, stand mit dem Wissen, was ich jetzt so habe, würde ich nicht mehr so reagieren, wie ich damals als Sportdirektor reagiert habe. Das fand ich von ihm sehr groß und sehr nett, und das alles zusammen hat dann dazu geführt, dass wir uns dann wieder vertragen haben, und das ist im Nachgang, glaube ich, auch ganz gut gewesen, und ich bin dankbar und froh, dass ich diese Möglichkeit dann wieder bekommen habe. Ja.
Wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft guckst, 25 Jahre oder etwas mehr als 25 Jahre bist du jetzt bei Preußen Münster, hast du schon irgendwie dir deinen Endpunkt gesetzt, oder sagst du, ich lasse es jetzt auf mich zukommen, es macht mir nach wie vor Spaß? Wie?
Ja, es macht mir nach wie vor Spaß. Fußball ist für mich auch nach wie vor unverzichtbar irgendwo, weil es zu meinem Leben dazu gehört. Aber es ist natürlich dann auch schon so, wenn das so jedes Wochenende machst, dann irgendwann denkt man ja schon, ne? Du fährst dann immer durch die halbe Republik und opferst sehr viel Zeit. Und jetzt habe ich ja seit 2-3 Jahren einen neuen Kollegen mit reingenommen. Der Christian, der ist wirklich super, macht ein super Typ auch.
Wenn ich mal eben unterbrechen darf, das soll einmal eben auch ernennen. Ihr macht es zu dritt, Dr. Tim Hartwig, Dr. Christian Schneider und du, ja, damit auch, ja, der Hörer.
Genau, ja, Tim Hafi und ich machen das schon sehr, sehr, sehr lange. Tim ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der jetzt fast 20 Jahre dabei ist oder so. Und der Christian, den haben wir vor 2-3 Jahren mit reingenommen in unser Team und der hatte Bock drauf. Und zeigt auch heute, dass er Lust zu hat und macht das super, super gut, fachlich sowieso, unantastbar, aber auch zwischenmenschlich ist sehr anerkannt. Und ich kann mir jetzt, stand jetzt eigentlich so richtig, das gar nicht ohne Fußball vorstellen und irgendwie so ein bisschen vielleicht mehr im Background noch was zu machen, würde ich schon sehr, sehr gerne bei Preußen Münster. Also so gesehen hoffe ich, dass der Verein mir noch ein bisschen Zeit gibt und die Möglichkeit, wenn es lächerlich wird bei mir, jetzt, dass ich auf dem Platz rumlaufe und dann irgendwie schon so ein hinkendes Gangbild auf dem Platz, also das möchte ich auch nicht erleben, aber naja, also solange es irgendwie machbar ist und die Kollegen und auch der Vorstand einverstanden ist, dann würde ich doch ganz gerne ein bisschen im Verein bleiben, ja. Mhm.
Aber ich glaube, da kann man alle Zuhörer beruhigen. Also nach hinken siehst du nicht aus, du siehst drahtig aus, als wenn du frisch vom Triathlon kommst. Ja, ich weiß, du hast mal Triathlon gemacht, ja, stimmt, betrieben, ja, oder machst du es immer noch?
Nee, nicht mehr. Ich bin jetzt eigentlich nur noch so am Laufen und mache ein bisschen Fitness. Früher war ich bei Trifinish Münster mal vor vielen, vielen Jahren und da bin ich aktiv, war ich im Triathlon-Geschäft. Das war auch eine schöne Sache. Ich bin eher Ausdauersportler. Also ich bin so ein bisschen Ball-Legastheniker. Ich schaue gerne zu, bewundere auch die Jungs, die am Ball so toll spielen, aber kann es selber nicht nehmen.
Wie haben sich die Spielertypen mit der Zeit verändert? Ich muss immer an Sascha Hildmann denken, wenn der Reporter fragte, und gibt es noch ein bisschen Bier im Mannschaftsbus? Dann hat er gesagt, nein, heutzutage sind die Jungs alle so vernünftig und achten sehr auf ihre Ernährung und da gibt es eher Apfelsaftschorle. Hat sich da wirklich in den Jahren was geändert, dass früher irgendwie nicht so diszipliniert, ja. Ja,
also ich sag mal ganz unter uns, das wissen wir ja alle, ne? Also es gibt da Spieler, die, ich will jetzt mal keinen Namen nennen, weil mit denen ich zum Teil auch noch befreundet bin, also was ich jetzt, Antwerpen, Küster, so, ja, da ist das schon mal gewesen, so nach dem Spiel hat man ein Bierchen getrunken natürlich, das ist übrigens auch heute manchmal noch so, aber in Maßen, aber dann gab es auch schon mal einen Whisky oder einen Asbach oder so, ne? Also es gab schon mal, gab auch schon mal den ein oder anderen Spieler, der auch wirklich geraucht hat, das gab es auch. Das ist tatsächlich ganz, ganz anders geworden. Also das hat sich wirklich sehr, sehr stark verändert. Vielleicht auch sogar durch Social Media, durch Influencer und so weiter. Heute ist mir die Frage, Supplemente, wie kann ich am besten schlafen? Das sind ja auch wichtige Themen, ne? Muss man ehrlich sagen. Ernährung ist ein Riesenthema. Ne? Wann nehme ich die Proteine? Wann trinke ich dann abends meinen Kirschshake, damit ich besser schlafen kann? Und Melatonin und wie auch immer. Wir reden über solche Dinge. Das ist also schon ganz anders geworden. Das hat man früher darüber nachgedacht. Natürlich gab es die Nudeln, die gab es eigentlich fast immer schon, die Pasta, ne, und so, das war schon klar, dass Kohlenhydrate wichtig sind, aber es hat sich total verändert und jeder Spieler hat so sein individuelles Profil, seine individuelle Beratung, viele haben individuell ihren Osteopathen, ihren Athletiktrainer, also das ist schon ganz anders geworden, ja.
Plus, viele haben ja mittlerweile auch einen Mentalcoach oder einen Psychologen. Ja. Das hat sich auch total gewandelt. Ne? Früher war es ja eher so ein Tabuthema. Ja. Mittlerweile ist das wirklich akzeptiert.
Finde ich auch gut so. Ja, also ich finde, es ist berechtigt, dass das auch im Sport angekommen ist, dass diese Spieler unter hohem Druck stehen, dass sie wirklich sehr, sehr viel leisten müssen und dass sie zum Teil ja auch bei uns Gott sei Dank weniger, aber in anderen Vereinen auch niedergemacht werden, wenn sie nicht so gut funktionieren. Und das ist für so junge Menschen natürlich schon ein Riesenproblem. Und dann sieht man auch noch, dass sich ja bei den jungen Spielern, bei den DFB, U15, U16, U17, das sind ja oft Spieler, die leider auch gar nicht so richtig die Möglichkeit haben, in ein normales Leben zu starten, weil die Vereine, die großen Vereine sie ja schon aufgenommen haben und dann alles für sie tun. Das heißt, es gibt Menschen, Mukoko und so, das sind so Menschen, die haben noch nie ein Amt gesehen von innen. Die wissen gar nicht, wie das funktioniert, wenn man zum Amt gehen muss, weil alles abgenommen wird. Das heißt, da sind Menschen, die in so einer Blase groß werden und die dann tatsächlich bei, wenn es nicht mehr so funktioniert und wenn die dann nicht mehr im Mittelpunkt stehen, ganz, ganz tief fallen können. Und da ist der Psychologe und der Mental Coach und so, das ist schon eine wichtige Funktion.
Ja, das Traurige an der Geschichte ist, finde ich immer, also so Jungs werden ganz früh aufgebaut und gemacht und getan, letztendlich ja nur zu dem Zweck, dass sie mal irgendwann vielleicht viel Geld bringen, dass ein guter, ja, Spieler raus wird. Ja. Also da wird gar nicht mehr drauf geachtet, welche Bedürfnisse hat er eigentlich selber, sondern wir formen uns jetzt den Topstar daraus und, ja, er bringt uns später vielleicht mal richtig Geld. Das ist ja, glaube ich, der Ansatz sein. Und wenn das nicht klappt, ich glaube, dass dann wirklich auch sein Loch kommt für alle.
Definitiv, ja, definitiv. Und man darf nie vergessen, für einige Spieler mit Migrationshintergrund häufiger ist es dann auch so, dass die dann tatsächlich auch das Geld verdienen wollen für ihre Familien.
Ja, also müssen es gibt teilweise auch.
Ja, müssen auch, ja, definitiv. Also ich kenne viele jugendliche Spieler, deren größter Traum, wenn man mit denen abends zusammensitzt und die fragst du mal so einen 16-Jährigen, 15-Jährigen, was ist so dein Traum? Ich möchte unbedingt Profi werden und ich möchte unbedingt meine Familie ernähren. Und da meinen die nicht Papa, Mama, sondern die Großfamilie. Ne? Also das ist für die eine ganz wichtige Situation. Und wenn sie es nicht schaffen oder wenn es nicht funktioniert oder wenn sie dann es geschafft haben, verletzt sind und dann nicht wiederkommen oder nicht mit dem Leistungsniveau wiederkommen, dann ist das schon ein Riesenproblem für die.
Ja, man macht sich da viel zu viel Druck, ne? Der einen ja auch ein Stück weit hemmen kann.
Definitiv, der Druck ist sehr, sehr groß und da ist es dann eben so, dass solche Spieler tatsächlich in die Depression abstürzen. Da ist dann die Sensitivität und Sensibilität dringend erforderlich. Ich habe es eben schon mal gesagt, gerade nach Verletzungen, wenn Verletzungen 4-5 Monate weg sind, die Jungs sind aus der Presse raus, die sind nicht mehr so im Fokus, ne? Dann denkt man nicht mehr so drüber nach. Und dann kommt so eine Situation, dass die dann häufig sich alleine fühlen. Und da müssen wir, das ist unser Job auch als Ärzte bzw. als Psychologen auch, dass wir dann tatsächlich darauf achten, dass wir die Jungs auch auffangen. Es ist nicht nur der Patient, den wir da auf dem Platz haben vor den Zuschauern, sondern es ist ein Patient, den wir auch nach 5, 6, 7, 8 Monaten noch betreuen müssen und da noch mehr als vorher. Ne?
Du hast gerade einen Namen genannt, Moukoko. Jetzt glaube ich nicht, dass du aufklären kannst, aber die Frage muss ich trotzdem stellen, wie alt war er denn wirklich? Ja, als er in Dortmund gespielt hat, sagten alle, ja, er ist 17, aber eigentlich ist er 21. Ja. Er hatte mit 13 in Hamburg eine Freundin, die war 19. Also, kannst du das Rätsel lüften oder sagst du,
bin ich auch nicht sicher? Ich kann es euch echt nicht sagen. Ich habe ihn im Gespräch, wenn ich das sagen darf, habe ich ihn immer als eher jugendlich empfunden. Körperlich war er dann auch schon etwas weiter. Das Einzige, was ich euch berichten darf, weil er das jedem gesagt hat, er hat wahnsinnige Flugangst. Also Fliegen war für ihn immer noch. Okay. Aber letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß es wirklich nicht. Also ich würde spekulieren. Körperlich war er, glaube ich, ein bisschen älter als er vielleicht. Ja.
Okay, dann hast du vorhin auch noch mal einen Namen genannt und dann kommen mir auch gleich wieder Bilder in den Kopf. Stefan Küsters, ja, der hier mal bei einem Aufstiegsrundenspiel, glaube ich, gegen Babelsberg in der 70. 75. Minute gelegen hat, Zuckerschock hatte, sich nicht mehr bewegt hat, das ganze Stadion wurde still. Du hast ihn damals auch behandelt, also alle haben schon gedacht, oh, weiß ich nicht.
Ja,
das ist jetzt was ganz, ganz Schlimmes passiert. Wie nah war das denn dran, sagen wir mal so?
Ja, hatte damals, ich kann es auch erzählen, weil Stefan und ich sind heute noch immer sehr, sehr eng. Der Stefan hatte damals eine Hypoglykämie. Das war eine Unterzuckerung und das war auch eine typische Situation, wie ich sie im Fußball einerseits hasse, weil sie uns vor Herausforderungen stellt, die auf einmal so plötzlich kommen. Auf der anderen Seite aber eine ganz tolle Situation. Und zwar hatte der Stefan Küsters damals einen Spielerkollegen, das war der Putz.
Ingmar.
Und Ingmar hat immer so ein bisschen auf den Küsters aufgepasst. Und dann sagte der stieß mich auf der Bank an und sagte, Conny, pass mal auf, irgendwas ist mit dem Küsters nicht in Ordnung. Guck mal, wie der die Bälle annimmt und so. Ne? Und da haben wir schon gesehen, oh scheiße, was ist jetzt? Ne? Und dann war das in der zweiten Halbzeit. Sehr aufregendes Spiel, es ging ja um was und Stefan hatte, glaube ich, so ein bisschen vergessen, auch nachzutanken in der Pause, ne? Und dann wurde er immer fahriger und irgendwann, wir ahnten es schon, lag er dann wirklich dann auch auf der Mittellinie hier im Stein. Der Stein war voll und Uli Schlüter war, glaube ich, damals noch Physio, dann sind wir am Platz und haben es erst oral mit ein bisschen Zucker versucht, das war natürlich katastrophal, der hatte wirklich eine Unterzuckerung, war auch so ein bisschen am Krampf und haben einen Zugang gelegt und konnten ihm Zucker dann geben per Infusion, mussten ihn dann natürlich in die Klinik noch bringen und so. Das war schon eine doofe Situation, ne? Weil so eine muskuläre Verletzung im Kreuzband ist auch schon Mist, aber solche Situationen, die sind ja wirklich, das sind ja Notarzt-Situationen, die du dann mitten auf dem Spielfeld hast vor 20.000 Zuschauern, das vergisst du auch als Arzt nicht so schnell. Ne?
Da hast du mindestens zwei von gehabt. Ne? Also an eine kann ich mich noch erinnern, mit Clément Hallet.
Oh ja, das war, der hatte ein Thorax.
War der nicht sogar?
Ja, der hatte ein Thorax-Trauma. Das ist allerdings heute auch, muss ich sagen, sehr schwierig im Nachgang das nachzuvollziehen. Der hatte ein ganz, ganz starkes Thoraxtrauma, was wir aus dem Kinderfußball, im Kinder- und Jugendfußball kennen, wo es dann manchmal tatsächlich zu kurzen Herzstillständen kommt.
Das war in dem Fall, glaube ich, sogar.
Genau, und wir haben dann, der war bewusstlos, er hatte dann tatsächlich überhaupt keine Frequenz mehr und in dem Augenblick war ich wirklich in der Situation, ich dachte, fängst du jetzt an zu reanimieren, weil du musst jetzt was machen. Wir haben dann Kopf überstreckt und so die üblichen Sachen, damit er auch Luft kriegt und lange Rede, kurzer Sinn, kam dann, war dann wieder da, ne? Also war schon irgendwie Bewusstsein und so und das war dann damals auch eine sehr prekäre Situation, die einen dann auch fordert und mitnimmt, ne? Die möchte man eigentlich ehrlich gesagt nie wieder erleben, aber gehört auch dazu, ja.
Mhm. Aber in dem Moment blendet man wahrscheinlich aus, dass 10.000 oder 5.000 oder vielleicht 20.000 Leute zugucken oder sonst was. Dann hast du ja, auch nur noch den Patienten vor dir und...
Ja, das ist klar. Das ist dann wirklich so, du fokussierst dann. Das ist auch, glaube ich, normal. Dann du konzentrierst dich auch darauf und das ist auch wichtig. Das im Nachgang muss man sagen, kann man immer auch was besser machen. Man ist im Nachgang mit sich selber immer selbstkritisch. Also ich denke, die meisten sind das. Denkst du, okay, das hättest du besser machen können. Das, in solchen Situationen machst du natürlich manchmal auch Sachen, die vielleicht nicht ganz optimal sind, wenn da 15.000 Zuschauer im Background sind. Aber man fokussiert schon, ja. Hm.
Ich kann mich wirklich daran erinnern, das war auch seine Frau, seine damalige Frau und zwei Söhne, glaube ich, hatte er, die waren auch im Stadion. Ja. Das war wirklich eine helle Aufregung.
Ja, Clemo, das war schlimm. Gott sei Dank ist es gut gegangen, ja.
Hast du noch Kontakt dort?
Clemo war irgendwann danach nochmal bei uns, übrigens auch mit der Presse, weil es ging dabei um einen Artikel, ich glaube im Stern war es, da ging es auch um plötzlichen Herztod. Mhm. Und da habe ich nochmal wieder gesehen, dann habe ich nochmal gesehen, da ist, glaube ich, Spielerberater. Ich bin ja in der glücklichen Situation, dass die Hälfte meiner Familie in Frankreich wohnt, weil mein Bruder nach Frankreich ausgewandert ist. Deswegen spreche ich auch ein bisschen Französisch und habe mich immer mit ihm auch Französisch unterhalten können. Da haben wir uns dann kurz nochmal gesehen, unterhalten. Aber es geht ihm jetzt super gut und hat kein Problem.
Schön. Ich muss gerade nur so an Joel Grodowski denken, da bei Bielefeld, dass er seine Zunge irgendwie verschluckt hat. Wie oft passiert sowas denn, dass eine Zunge verschluckt wird? Ich habe das noch nie gehört.
Das ist auch eine mehr, sag ich mal. Also die Zunge verschlucken in dem Sinne gibt es eigentlich nicht.
War so die Schlagzeile.
Ja, das steht dann immer so drin. Es gibt dann tatsächlich mal natürlich auch Situationen der Bewusstlosigkeit aus verschiedenen Gründen. Schlimm ist der plötzliche Herztod auf dem Platz.
Hast du hoffentlich noch nicht erlebt?
Nee, ich noch nicht. Nein, noch nie. Gott sei Dank nicht. Das war damals übrigens das, was mir bei Clement auch durch den Kopf ging, dachte ich, oh verdammt, ist da jetzt, und deswegen dachte ich, jetzt musst du anfangen zu reanimieren. Wir werden jährlich auch dazu sozusagen fortgebildet. Wir haben ja jährlich immer wieder Pflichtfortbildungen von der DFL und DFB, um das auf dem Platz auch umsetzen zu können. Und bei Joel kann ich jetzt im Nachgang, obwohl ich gut befreundet bin mit dem Mannschaftsarzt von Bielefeld, kann ich im Nachgang gar nicht genau sagen, was genau war. Ich vermute, er hatte wirklich tatsächlich eine kurze Bewusstlosigkeit, aber verschluckt in dem Sinne nicht, dass man aber die Atemwege frei hält. Das ist natürlich wichtig und das haben inzwischen auch, glaube ich, alle Mitspieler raus, wie es geht. Und das ist das dann, was man dann so sagt, die Zunge rausgezogen, damit die Zunge nicht nach hinten fällt, okay, wird der Kopf dann überstreckt. Aber es ist meist an ihnen eine Form der Bewusstlosigkeit.
Das glaube ich auch, dass einfach nur die Zunge davor liegt und man nicht mehr richtig
atmen kann. Ja. Also die Zunge verschlucken in dem Sinne gibt es nicht.
Nee. Was war das Schlimmste, was du mitgekriegt hast? Waren das so Clement, Hallé und Güste oder...
Ja, das sind die schlimmsten Augenblicke, sag ich mal, vom Anspruch an den Arzt schon so, ne? Das sind so die Sachen, aber emotional sind solche Verletzungen auch echt schlimm, so, ne? Also wenn du so Verletzungen siehst, dass sich jemand das zweite Mal das Kreuzband reißt oder dritte Mal oder solche Sachen, das nimmt dann schon mit, weil man weiß, was das für ein harter Weg ist, wie die sich hochgekämpft haben, wie die jetzt wieder Anschluss gefunden haben und dann kommt wieder so ein Schlag in den Nacken und das ist eigentlich so für mich persönlich emotional betrachtet das Schlimmere. Hört sich jetzt mal irgendwie komisch an, weil natürlich ist medizinisch betrachtet so eine Situation, wie sie jetzt meinetwegen bei Küsters war, viel schlimmer eigentlich, aber auch viel herausfordernder. Aber emotional betrachtet sind solche Rückschläge, die dann so ein Spiel auch schnell mal ein Jahr kosten, das ist nicht schön.
Du hast gesagt, es gab auch Spieler, die schon mal eine Verletzung so verheimlicht haben. Wird da mittlerweile ein bisschen mehr sensibilisiert, dass gesagt wird, Mensch, ihr könnt mir vertrauen, uns vertrauen oder ihr macht es noch schlimmer, wenn ihr nichts sagt?
Ja, das ist schon so. Ich glaube, dass das auch die professionellen Spieler auch sehen. Viele junge Spieler, die hoch wollen, sind manchmal dann natürlich in so einer Situation, die möchten ihre Stellung nicht aufgeben und dann wird das eine oder andere an Beschwerden vielleicht ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Das ist dann schon so. Dann gibt es auch Spieler, ich jetzt fällt es mir schwer, Namen zu nennen, möchte ich nicht gerne, aber es gibt Spieler, die dann wissentlich auch eine etwas größere Verletzung haben. Und da werden wir so ein bisschen von den Spielern in die Pflicht genommen, schweigepflichtstechnisch und so weiter, dass die dann sagen, pass auf, ich möchte nicht, dass das publiziert wird. Und ich mache dann trotzdem weiter, so gut es geht. Und solche Dinge finden auch mal statt. Ich möchte das jetzt nicht breitreden, aber es gibt eben halt auch Spieler, die in den letzten 2, 3, 4 Jahren auch schon vorgekommen, wo die Verletzung dann tatsächlich wissentlich, auch von unserer Seite wissentlich größer war. Man konnte es verantworten, auch als Arzt, das mitzumachen, aber man hat immer ein schlechtes Gefühl, ist dann hinterher auch auf Trainerebene rausgekommen. Das war dann auch nicht so schön, weil natürlich der Trainer auch möchte, dass die Spieler volles Vertrauen zu ihm haben. Das waren dann Situationen, wo ich auch im Nachgang denke, ob das so richtig war, was du da gemacht hast.
Aber das ist doch verdammt schwierig, gerade für einen Mannschaftsarzt, wenn einerseits in die Verpflichtung des Patienten genommen wirst, die ärztliche Schweigepflicht, andererseits arbeitest du aber für den Verein und musst dann womöglich irgendwas verschweigen, was jetzt dem Verein, der Mannschaft oder sonst was schädigen würde. Welcher Zwiespalt ist das denn?
Das ist eine wahnsinnige Gratwanderung. Das ist für uns echt eine Gratwanderung. Ja. Da ist es dann so, das muss man sagen, dass da bin ich manchmal neidisch auf die Physiotherapeuten, weil die Physiotherapeuten eben sehr guten Bezug zu den Spielern haben und vielleicht in dieser Bredouille nicht so stecken. Und da sind wir natürlich so, wir wollen auch einen guten Bezug zu den Spielern. Wir sind aber dem Spieler, der Gesundheit des Spielers natürlich in erster Linie verpflichtet. Das ist unser Patient. Das ist also erstmal die erste Linie. Das ist für den Verein wieder ein Problem, weil der Verein, Sportdirektor, Trainer natürlich in Anspruch haben, wir müssen alles wissen. Manchmal ist es so, dass sie aber nicht alles wissen sollen. Da haben wir wieder das Problem. Und das ist dann tatsächlich auch so, dass wir uns aber auch in der Pflicht sehen und dann auch sagen, Mensch, okay, der Verein ist Arbeitgeber, der Verein ist für uns irgendwo auch Auftraggeber und da sind wir dann in der Bredouille, dass wir dann versuchen müssen, diesen Spagat irgendwie so schaffen. Manchmal ist es dann auch tatsächlich so, dass wir dann auch Spieler, die eine Verletzung haben, im Grenzbereich, wenn wir es gerade verantworten können, in bestimmten Situationen, die die Tabelle hergibt, wo es dann wichtig ist, dass alle möglichst da sind, so die entscheidenden Spieler, dass wir auch mal Spieler reingeben, die vielleicht noch mal eine Woche brauchen. Ja, das müssen wir dann auch irgendwie klarkriegen. Ne? Da müssen wir auch sagen, okay, das machen wir jetzt, weil die Situation des Vereins jetzt gerade so ist. Normalerweise medizinisch betrachtet ist es dann Risiko. Und das muss man artikulieren, das muss man irgendwie versuchen zu moderieren.
Mit dem Spieler selber, aber auch.
Natürlich. Das wollte ich gerade sagen. Ich meine, also wir würden das jetzt nicht jetzt so irgendwie machen, dass wir jetzt den Spieler dann jetzt im Unklaren lassen. Das geht ja nicht.
Aber nicht einfach sagen, pass auf, du kannst
wir würden immer sagen, wir versuchen mal mit einem gewissen Restrisiko, mach mit Auge, guck, du bist Profi, du fühlst ihn nicht rein. Wenn es nicht geht, lass es. Ja, lass es. Aber wenn es geht, du kannst dem Verein helfen. Ja, diese Situation gibt es immer wieder.
Ja. Gab es denn auch schon Gespräche, dass ein Spieler gesagt hat, hier, ich habe da was, mach's bitte nicht öffentlich? Und du praktisch mit Argumenten ihn überzeugt hast, es doch öffentlich zu machen, weil es auf lange Sicht halt für seinen Körper besser ist.
Ja, in der Historie sicherlich bei bestimmten muskulären Verletzungen, die manchmal unterschätzt werden, ist es dann schon so gewesen, dass wir dann gesagt haben, komm, das hat keinen Sinn. Ne? Oder das Innenband, was dann doch nicht funktioniert hätte auch auf Dauer. Und wenn sich hier dann jemand eine größere Verletzung zuzieht. Und da gibt es Spieler, auch im Nachgang früher, die tatsächlich zum Teil auch wirklich verrückt waren. Das waren einfach Kampfschweine, wie man so sagt, auf dem Platz. Und ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber die sind ja durchaus auch bekannt. Und es gab auch Spieler, die sich auch vor jedem Spiel haben spritzen lassen, ne? um eben den Schmerz zu ertragen. Und wir haben es dann mitgemacht, wenn es verantwortbar war. Ne? Das gibt es auch, natürlich gibt es das. Es gibt dann so Typen. Obwohl es das auch immer weniger gibt. Also die Spielertypen ändern sich ein bisschen. Ich habe schon das Gefühl,
körperbewusster sind viele. Ne?
Ja, früher war es dann schon so, dass so die Mentalität einiger Spieler wirklich kampfschweinartig war und die dann wirklich gesagt haben, egal was passiert, ne, da müssen wir durch und so. Ne. Das ist natürlich schon so ein bisschen weniger geworden. Es ist sehr viel mehr Sensibilität da, hat sich auch vieles verändert. Wir sehen es ja auch bei den Schiedsrichtern, Kopfverletzungen zum Beispiel, das Thema ist ja viel, viel virulenter geworden, seit 3, 4, 5 Jahren, viel sensibler, die Jungs, und da ändert sich viel, ja.
Glaubst du denn, dass die gerade im Fußball auch die Medizin so weit fortgeschritten ist, wenn ich mich an ehemalige Stars erinnere, die heutzutage kaum noch gehen können, die, mir fällt jetzt ganz spontan Eikel Immel ein, der seine Hüften kaputt hat oder sonst was. Kann man das ausschließen durch die Medizin, weil die immer besser geworden ist, dass es Spätschäden gibt für die Profis von heute, weil die auch ganz anders noch behandelt werden? Oder sagst du, das ist ein Risiko, das bleibt, das wird auch ewig bleiben beim Fußball?
Ja, ich glaube,
dass man hinterher die Knochen kaputt hat.
Ich glaube, dass es eben halt schon so ist, dass es ist ja einfach naturgegeben so, der Körper hat sich ja gar nicht verändert großartig. Das heißt, also der Körper ist ja, die Voraussetzungen sind ja die gleichen. Was besser geworden ist und filigraner ist einfach das Athletiktraining, koordinativ etc. Das heißt, Verletzungsrisiko zu reduzieren ist sicherlich schon eigentlich besser geworden. Dass ich das jetzt sage in unserer Misere, ist natürlich eigentlich komisch, aber auf der anderen Seite ist es aber so. De facto hat sich da wissenschaftlich viel getan. Aber im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, der Fußballsport ist ein immens fordernder Sport im professionellen Bereich, der die passiven Strukturen wie Knorpel etc. doch sehr, sehr malträtiert. Und dass es dann in der Folge zu Arthrosen kommt, das ist eigentlich schon gang und gäbe. Das ist auch heute noch so. Die Sensibilität für einige Verletzungen ist größer geworden. Vielleicht schützt man den Spieler dann auch mehr, schont ihn. Aber dennoch, die haben im Nachgang irgendwann auch ihre Probleme.
Und dich ganz persönlich gefragt, wie bekloppt in Anführungsstrichen oder verrückt muss man denn sein, wenn man dann wirklich 25 Jahre lang fast jedes Wochenende noch in seiner eigentlichen Freizeit solche Dinge mitmacht. Du hast eine gut gehende Klinik oder Praxis gehabt oder bist noch eben Teilhaber einer Praxis, hast die ganze Woche genügend zu tun, um dann Freitagabends ins Auto zu steigen oder Samstag hinterher zu fahren, quer durch die Republik wieder zurückzukommen. Und das Wochenende ist vorbei und es geht wieder von vorne los.
Ja, also wir machen das ja, der Christian, Tim und ich, wir machen das ehrenamtlich. Das heißt, wir bekommen auch nichts dafür. Das ist auch
Für Spritgeld wenigstens.
Spritgeld kriegen wir, genau. Spritgeld, ja, aber sonst kriegen wir nichts. Und das ist auch okay, das stört uns gar nicht großartig, weil wir es super gerne machen. Und es ist ja eben das, was ich schon initial gesagt habe, es gibt so eine schwarz-weiß-grüne Familie. Dazu zu gehören, ist auch ein bisschen stolz, ne, muss man sagen. Und wenn man so viele Jahre in so einer Familie ist, dann möchte man einige Familienmitglieder auf keinen Fall missen. Also wir kennen es natürlich auch von eigenen Familien. Manche möchte man nicht sehen, aber manche möchte man sehen. Familienfeiern sind ja auch nicht immer nur geprägt durch Harmonie, aber das ist für mich einfach so ein Bestandteil meines Lebens geworden. Ich weiß, dass es auch für Tim zum Beispiel auch so ist und dass wir einfach diese Tätigkeit deswegen lieben, weil es eben immer wieder Menschen gibt, mit denen man immer wieder zusammenkommt und manchmal sieht man sie ein halbes Jahr nicht. Es gibt für mich persönlich auch Freundschaften. Wir haben einen Namen eben erwähnt, Stefan Küsters, mit dem ich, das ist einer meiner liebsten und besten Freunde, die ich habe, und ich möchte ihn niemals missen. Und da bin ich dem Fußball immens dankbar, dass ich diese Menschen kennengelernt habe. Und das, wenn das noch ein bisschen weiter so ginge, wäre ich ja auch sehr glücklich. Ja.
Wenn jetzt der Trainer sagt, der spielt, und du sagst, ich kann das aus medizinischen Gründen nicht verantworten, findet man da einen Kompromiss? Redet da man miteinander? Diskutiert man da länger?
Oder liegt das letzte Wort dann beim Spieler selber vielleicht, wenn er sagt, ich will es aber?
Also letztendlich ist es natürlich so, dass Spieler und Trainer sich natürlich auch über einen hinwegsetzen können. Aber ich muss sagen, ich habe in den letzten 25 Jahren bei einer letztendlich wirklich medizinisch fundiert begründeten Argumentation eigentlich nie einen Trainer erlebt, der wirklich gesagt hat, den lasse ich jetzt spielen, obwohl, habe ich noch nie erlebt. Es gibt schon mal Diskussionen, klar. Es gibt Trainer, die sind auch komplett anders. Ich habe Horst Rubisch mal erlebt, der sagte, ja, Doc, wenn du sagst, so ist das, dann ist das so. Ich will auch nur Leute auf dem Platz haben, die 100% sind und so.
Werner Lorenz hat mal gesagt, wenn das Bein abfällt, dann spielt er nicht mehr.
Und genau, wollte ja sein, Werner Lorenz ist ein anderer. Also es gibt solche und solche natürlich. Und so ist das tatsächlich auch in meiner Erfahrung. Aber eigentlich habe ich noch nie wirklich einen Trainer erlebt, der dann gesagt hat, ich lasse ihn spielen. Das gibt's eigentlich nicht. Wenn es wirklich fundiert war. So eine Wackelsituation und der Spieler sagte, ich ist eigentlich nicht so schlimm, und ein anderer Doc sagt auch, ist nicht so schlimm. Und gut, das mag schon mal vorkommen, aber richtig fundiert, da setzt sich eigentlich kein Trainer drüber weg.
Wie oft passiert das denn, dass du privat, also es passiert sicher sehr oft, dass privat Leute sagen, Mensch, ich habe hier was mit dem Nacken, kann ich mal zu dir kommen? Nimmt das manchmal ein bisschen Überhand oder ist das alles noch im grünen Bereich? Weil du hast ja eine gewisse Bekanntheit und eine Expertise, dass dich Menschen ansprechen, auch im privaten Bereich.
Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob das jetzt durch den Fußball mehr ist oder weniger. Also ich glaube, das wird wahrscheinlich anderen Ärzten auch so gehen, dass es dann immer mal sowas gibt. Das würde ich jetzt gar nicht unbedingt als Folge des Engagements im Fußballsport sehen. Aber das kommt natürlich häufig vor und manchmal ist es initial vielleicht lästig, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist man ja dann auch dankbar und ist auch ein bisschen stolz drauf, weil wenn man gefragt ist, das ist ja auch schön, ne?
Wie oft wirst du denn in der Stadt so zum Beispiel als Teil der Preuß-Familie gesehen oder erkannt? Wie viele sagen,
ganz
bist
ehrlich,
du nicht der Doktor von
Preuß? Ja, das ist ganz lustig. Also eigentlich merkt man das manchmal gar nicht. Also dann kommt es dann vor, das ist wirklich so. Wir sind ja nicht so bekannt wie Spieler, aber manchmal ist dann so im Supermarkt, dann kommt einem einer entgegen und sagt, ja, viel Glück heute Abend oder war ja knapp oder so eine Bemerkung so, ne? Also mehr auf den Fußball bezogen. Das kommt schon mal vor, aber dass ich jetzt irgendwie durch die Stadt gehe und denke, ich werde da großartig erkannt, das sehe ich jetzt eigentlich nicht so. Aber es mag sein, dass es manchmal so ist, ja.
Kann ich eine kleine Geschichte zu beitragen? Meine Tochter und der Freund waren im Il Divino essen und haben dich am Nebentisch sitzen sehen. Das war irgendein Freitagabend, wo Preuß wohl spielte.
Ja, ja.
Und haben mir ein Foto geschickt. Und der hat doch irgendwas mit Preuß zu tun. Der guckt immer nur aufs Handy gerade und unterhält sich, ich weiß nicht, ob Axel da war, Bröker oder immer, und unterhält sich nur über Preuß. Wer ist das? Mhm. Ja, den kenne ich. Das ist der Mannschaftsarzt. Der hat dann heute wohl dienstfrei.
Ja, das kommt vorher. Ja.
Aber auch da war, ob schon sie so mit Fußball nichts zu tun haben, die hatten dich dann zumindest auch erkannt und in die Ecke Preußen.
Ja, es ist ja auch schön, macht dann ja auch irgendwie stolz auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich, ist kein Zeichen einer medizinischen Qualität, sondern es ist einfach vielleicht das Positive am Engagement. Ne?
Na gut, das ist bei Fußballern auch, das müssen keine netten Menschen sein, sie werden als Fußballer erkannt und
nicht
tolle Menschen sind, sondern...
Genau.
Aber das ist ein Teil von dir.
Ja, also das ist ein Teil, klar, das nehme ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig wahr, so sehr, ne? Aber das mag vorkommen und das ist dann auch vielleicht manchmal positiv, manchmal nicht so. Manchmal ist man ja auch ein bisschen gerne mal alleine oder so ganz alleine und möchte nicht erkannt werden, kommt auch vor. Aber das nimmt man gerne so hin, ja.
Die Frage muss natürlich auch noch kommen, sicherlich hat deine Praxis auch ein bisschen davon profitiert oder vielleicht sogar in dem Maße, dass es zu viel wurde, dass sie alle sagen, das ist die Art von Preuß, da wollen wir da hingehen.
Ich glaube, dass wir tatsächlich in unserer Fachgruppe, das kann ich glaube ich sagen, eigentlich alle auch in Münster und Umgebung, überall in Deutschland, wir eigentlich genug zu tun haben. Das ist nicht so das Thema, aber was schon da entsteht, ist eine Spezifizierung der Patienten. Also das heißt, du hast einfach mehr Sport, du hast mehr Sportler, du hast viel mit Sport zu tun. Auch in der Praxis, unabhängig von dem Engagement bei Preuß Münster. Also so gesehen, es schärft sozusagen dein Profil. Ja.
Es gibt ja auch Kollegen von dir, oder zumindest wird das immer gesagt, die haben auch eine gute Masche darauf gehabt. Die haben bei der ersten Diagnose gesagt, oh, das wird aber 6 bis 8 Wochen. Dann war der Spieler nach 4 Wochen wieder fit, dann war es die Wunderheilung von Dr. So und so.
Ja, das ist natürlich.
Gibt es das auch? Wird das tatsächlich auch so mal praktiziert?
Ja,
oder?
Das ist natürlich tatsächlich so, dass das vorkommt, dass man tatsächlich sagt, lass uns das mal so machen bei einer Verletzung, wo man nicht so genau weiß, wie lange wird sie dauern, dann machen wir es dann schon besser so, dass wir einen Puffer haben, weil sonst kommt ja die Frage von euch auch, von der Presse, sag mal, der soll 3 Wochen, jetzt ist er schon in der 4. Woche, und so. Da versuchen wir schon vorher schon so abzufangen. Also bei Diagnosen, wo es genau weiß, also wenn man wegen jetzt so eine Kreuzband, da sagen wir auf jeden Fall 9 Monate, weil das eigentlich üblich ist und wenn es dann wirklich jetzt vorher klappt, dann ist es okay, obwohl, ich sag das auch mal, wir das gar nicht so gerne sehen, weil wir wissen sehr wohl durch Studien, dass wenn Kreuzbandverletzungen zu früh, obwohl es eigentlich alles gut aussieht, zurückgeführt werden, das Risiko des Rezidives steigt. Und da muss man sagen, da gibt es dann zum Beispiel auch so Situationen, wo wir da eher bremsen. Ne? Da müssen wir häufig bremsen. Das war in der letzten Zeit schon bei vielen Spielern der Fall, ne? Nach Kreuzbandverletzungen.
Aber bei Malik war es jetzt eine andere Geschichte. Ne? Also der war ja relativ schnell da war es das rechte Kreuzband und jetzt ist es das linke. Also wenn das Gleiche jetzt wieder oder selbe wieder gerissen wäre, könnte man ja vielleicht den Verdacht haben, das war zu früh. Wenn dann das andere reißt, oder kann das auch irgendwie
mit zusammenhängen? Auch da gibt es Statistiken und Studien, dass tatsächlich die kontralaterale Seite, also die andere Seite, dann tatsächlich auch oft nach einer Kreuzbandverletzung auf der anderen Seite auch irgendwann mal reißt. Also die Häufigkeit, das ist jetzt also nicht unbedingt ein Zufall, kann sogar mit der anderen Verletzung irgendwo zusammenhängen, ist aber letztendlich ganz schwierig, das nachzuweisen. Es gibt ja auch Menschen, die haben anatomische Besonderheiten, die dann auch das Risiko per se erhöhen und dann kann es dann allein deswegen passieren, dass es auf beiden Seiten stattfindet. Also das ist sehr, sehr schwierig. Man muss den Einzelfall wirklich mal beleuchten, genau untersuchen. Aber das so pauschal zu sagen, ist nicht mehr ganz einfach.
Ich habe noch eine Frage abseits von Preußen. Du bist ja jetzt angestellter Arzt, hattest eine eigene Praxis, da gibt es immer noch so ein auf der Homepage so ein Abschiedsbriefchen. Da steht auch drauf, ich habe es nicht allen recht gemacht, war auch schon mal ein bisschen unbequem und man hört so ein bisschen raus, manche haben nicht auf mich gehört. Wie muss ich das verstehen? Warst du da sehr ehrlich und hast auch von den Patienten gefordert, nach dem Motto, sie müssen jetzt wirklich anfangen, Sport zu machen, sonst wird das nichts. Sie müssen jetzt das und das machen und manche haben halt nicht gehört. Wie muss man das verstehen? Was waren da deine Ansätze?
Ja, also das war eigentlich bezogen jetzt nicht auf den Fußballsport,
sondern allgemein.
Ja. Es ist ja allgemein so, das muss man schon sagen, natürlich, dass jeder Mensch auch, sagen wir mal, für das, was er hat, irgendwo
Verantwortung
hat auf der einen Seite, aber auch oft Gründe sucht, die vielleicht nicht immer gleich bei einem selber liegen, sondern vielleicht externe Gründe suchen. Und das ist natürlich im orthopädischen Bereich auch häufig so, dass wir bestimmte Beschwerden haben, die dann tatsächlich möglicherweise durch ein anderes Verhalten, durch eine andere Ernährung, durch tatsächlich mehr Aktivität tatsächlich nicht so virulent werden, nicht so zum Vorschein kommen. Und da ist es, finde ich, die Pflicht des Arztes, auch unbequem zu sein. Weil wenn du hingehst und den Menschen immer wieder sagst, wie arm sie dran sind und wie traurig das alles ist, dass sie so krank sind, dass sie Schmerzen haben, das ist natürlich so, man ist ja nicht schön, aber dann verstärkst du eigentlich die Erkrankung und die Menschen kommen dann in die Situation, dass sie immer meinen, das wäre alles so schicksalhaft. Und vieles ist ja eben nicht schicksalhaft, weil vieles hast du selber in der Hand. Du hast die Eigenverantwortung, du hast in gewissermaßen auch, kannst du das Betriebsrisiko des Lebens auch minimieren durch entsprechendes Verhalten. Und das ist eigentlich das, was ich immer versucht habe, in ärztlicher Tätigkeit auch zu machen. Deswegen ist das auch unbequem, weil es für viele Menschen dann auch unbequem ist. Es ist ja viel bequemer, wenn man denen sagen kann, sie sind ein ganz armer Kerl, das ist alles von außen gekommen, da können sie gar nichts für. Dann ist es für die natürlich irgendwie doof, aber die können sich vor sich selber entschuldigen. Aber wenn du denen sagst, hier, pass auf, das ist eigentlich nicht gut, was du machst, das und das und das und das, und das ist unbequem, du musst 2 oder 3 Mal in der Woche mal was anders machen, als nur vom Fernseher zu hängen.
Weil immer eine Spritze oder immer einrenken, das ist ja dann nicht nachhaltig.
Das ist keine Lösung. Ja. Das ist keine Lösung des Problems. Deswegen ist das, was wir machen, manchmal auch sogar nicht so gut, da müssen wir selbstkritisch sein, wenn wir verstärkend wirken, wenn wir krankheitsverstärkend wirken, das ist nicht günstig. Ne? Wir müssen dann manchmal unbequem sein, um den Menschen dann zu einer nachhaltigen Verbesserung zu bringen.
Und akzeptiert natürlich nicht jeder. Da gibt es auch Leute, die dann...
Definitiv. Ja, das ist nicht immer einfach. Und dann wirst du auch nicht unbedingt so beliebt. Und das ist ja klar, dass es dann einige gibt, die dann sagen, der hat kein Verständnis für mich. Der hat kein Verständnis für mich. Der hat mich gar nicht so und so. Das hört man immer wieder. Aber ich glaube, da muss man sich einfach irgendwo auch ehrlich gegenüber sein und so seine Linie fahren. Und wenn man davon überzeugt, und ich bin davon überzeugt, dass viele Krankheiten im orthopädischen Bereich durch Übergewicht und durch Verhaltensprobleme kommen, wenn man das ändern würde, dann ja. Übrigens andersrum auch, wenn ich das so sagen darf. Es gibt natürlich auch einige ältere Herrschaften, die immer noch meinen, Fußball spielen zu müssen, obwohl sie es besser nicht mehr tun sollen. Auch das kommt vor. Ja, also die Überaktiven, die immer noch meinen, so mit 50, 55, die könnten immer noch so. Das ist auch. Da muss man
noch? Ich spiele noch ein bisschen. Ja.
Ja, muss man manchmal bremsen. Ja,
eigentlich schon.
Muss man manchmal bremsen. Ja. Aber Shooting. Shooting ist ja drahtig.
Was mich aber noch interessiert, mal abseits von Preußen und von deiner Praxis oder von dem Job, wo trifft man Conny Müller-Renzmann in Münster oder wo erholst du dich, wenn du frei hast? Bist du einer, der auch gerne in die Stadt geht oder sagst du dann am liebsten zu Hause ganz in Ruhe? Oder?
Nö, ich gehe auch immer gerne ein Weinchen trinken. Ich trinke super gerne Wein, also mein Glas Wein und dann gehe ich mal in verschiedene Kneipen, Lokale, so, ne, wo auch eben doch Fußball irgendwo auch präsent ist. Oder ich bin halt selber beim Sport und das führt auch bei mir selber zu einer gewissen Entspannung.
Ne? Was, in erster Linie laufen?
Ich gehe gerne laufen, sofern es geht, aber nicht mehr so wie früher, sondern auch mal jetzt kürzere Strecken, mal zwischen 5 und 10 Kilometern und so, ja.
Gar nichts.
Und ein bisschen Fitnesstraining noch so im Studio und so, müssen das ist auch, finde ich, total entspannend und sonst gehe ich mal mit der Partnerin auch was essen. Oder, ich denke, alles normal, was die meisten anderen auch machen. Ich bin auch gerne jemand, der auch gerne reist und das sind so die Entspannungsmomente, ja.
Aber das geht dann auch immer nur wieder, wenn Saisonpause ist, ne?
Das geht nur bei der Saisonpause, das ist wirklich so. Das heißt, da stellt man sich natürlich drauf ein. Ne? Durch DFB und durch Preußen Münster ist es ja so, dass wir tatsächlich so gewisse Monate haben. Meistens ist es dann der Juni oder so. Ne? Da hast du so die Möglichkeit, was zu machen. Oder über Weihnachten und so. Aber das ist richtig.
Skifahren ist auch angesagt, oder?
Nicht mehr.
Nicht mehr.
Ja. Skifahren war mal, aber ist tatsächlich nicht mehr so. Und
warum? Aus Angst vor Verletzungen? Nee. Oder?
Irgendwann war ich mal Skifahren, vor vielen Jahren. Also erstmal lag es so ein bisschen an der Partnerschaft. Meine zweite Frau, die war nicht so Skifahrerin und da haben wir nicht so viel. Und dann bin ich irgendwann dann nochmal Skifahren gewesen und auf einmal merkte ich, ich habe ein bisschen Angst. Das hatte ich früher nicht. Mhm. Und da habe ich gedacht, nee, wenn Skifahren und Angst, das geht nicht, passt nicht. Und da habe ich schon sein gelassen.
Ist ja wie Motorradfahren, da gibt es ja auch einige, die das irgendwann sein lassen. Ne?
Also ich glaube, dass Angst ist dann keine gute Beratung. Das ist nicht.
Ich glaube, wenn die Angst vor der Selbstkontrolle weg ist, also
irgendwie
Skifahren, wenn ich stehe und ich habe selbst in der Hand, wie ich jetzt war, natürlich kannst du immer umgebrettert werden, das ist gar keine Frage. Aber wenn du schon Angst hast, da runterzufahren, geht's nicht. Wenn du sagst, ich fahre halt langsam, kontrolliert, Hauptsache ich komme unten an, dann finde ich, geht's noch. Aber
ja, genau. Also, und dieses Gefühl, ich meine, das ist ja Freizeit, das ist ja Spaß. Und wenn du nicht so ein gutes Gefühl hast, dann machst du es nicht mehr. Und das war so.
Spaß ohne gutes Gefühl ist
kacke. Geht nicht.
Abschließend, was ist so dein Lebensmotto?
Oh, mein Lebensmotto. Das ist schwierig. Ich habe eigentlich gar kein Motto, aber ich glaube, für mich, sagen wir mal so, ist kein Motto. Aber ich suche etwas sozusagen, weil ich selber nicht so bin. Und dann ich finde es immer suchenswert. Und zwar ist das die Zufriedenheit mit sich selber. Ja, also wenn man Zufriedenheit mit sich selber hat, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, um ein gutes Leben zu führen. Und ich bin immer jemand, der eigentlich so ein bisschen unzufrieden ist und immer auch irgendwie so ein bisschen dann unterwegs, was versucht besser zu machen und so. Aber diese Situation, dass man einfach mit sich und dem, was man hat und was man macht und so zufrieden ist, das ist, glaube ich, das ist schon ganz erstrebenswert. Und das will ich nicht als Motto, aber das ist so ein bisschen meine Intention.
Ich hatte einen Kollegen, dessen Motto war, one apple a day keeps the doctor away. Ist da auch was dran, oder?
Ja, dann das kann ich nicht sagen, weil das wäre geschäftsschädigend.
Prima.
Super.
Also ich fand, es war eine launige Runde. Absolut. Uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr auch.
Ja, ich bin gerne gekommen. Ich bin immer gerne hier in diesem Setting und bedanke mich sehr, dass ihr mir diese Möglichkeit gegeben habt. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank. Besuch und man kann nur wünschen, bleibt gesund.
Herzlichen Dank. Wünsche ich euch auch. Danke.
Dieser Podcast wird präsentiert von Bode, Ihrem Energieberater. Beratung, Planung, Fördermittel und Finanzdienstleistungen, alles aus einer Hand. Unter www.bode.ms.